ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und da hätte ich gerne den Namen.
Felix Pappenhagen.
Geburtstag.
Freitag der 13. 1980.
Wenn Sie das so sagen, Freitag der 13., was wollen Sie mir andeuten, dass Sie abergläubisch sind, strukturell?
Nein, nicht, aber Felix, der Glückliche, steht diesem Pechtag vielleicht entgegen, ausgeglichen.
Ja. Geburtsort?
Hansestadt Rostock.
Wie war Rostock in den 80er Jahren? Was haben Sie für ein Lebensgefühl in Erinnerung?
Ich kann mich schon noch an die Vorwendezeit erinnern und ja, an die 1. Mai-Demo fällt mir gerade so als erstes ein. Ja, schon auch graue Farben überall und Ofenheizungen. Aber dann die 90er, daran kann ich mich natürlich gut erinnern. Das waren schon harte Zeiten, fand ich, so auf den Straßen und Schlägertruppen. Ja, Unsicherheiten auch.
Niedergang der Werften.
Genau. Ja. Arbeitslosigkeit war von Tag 1 eine große Angst im allgemeinen Umfeld.
Der Beruf.
Mein Beruf ist wie Charpentier. Ich bin ein Zimmermann, ausgebildet in Frankreich, aber dann auch noch danach studiert und dann auch promoviert hier in Halle an der Saale, genau, in dem Fach Judaistik.
Und jetzt?
Jetzt bin ich bei der Leipziger Notenspur für die jüdische Projektfamilie zuständig.
Was heißt jüdische Projektfamilie?
Wir haben so bei der Notenspur 3 Projektfamilien, einmal so europäische Projektfamilie, dann kulturelle Bildung und ich bin für die jüdischen Projekte einfach zuständig.
Also die Leipziger Notenspur, wem es nichts sagt, gibt es seit 2012.
2012 ungefähr. Eröffnet, genau.
Und ist ein Versuch, Orte der musikalischen Erinnerung miteinander zu verbinden und darauf aufmerksam zu machen und Führungen zu machen und Veranstaltungen.
Im Wesentlichen ist die geplant und umgesetzt, dass man sich das selbst erschließen kann. Also es sind so Edelstahl-Intarsien, die im Boden.
So Edelstahlwellen.
Ganz genau, die die Richtung anzeigen. Und weil Leipzig diese ungewöhnliche hohe Dichte hat an musikalischen Städten, die auch heute noch existieren, also authentische Architektur auch, und die wurden miteinander verbunden.
Thomaskirche, Schumannhaus etc.
pp. Etc. pp, genau.
Was treibt Sie an?
Ich arbeite sehr gerne mit, genau, bei der Notenspur jetzt. Ich hatte andere Arbeitsstellen, aber ich hatte auch schon gar nicht mehr daran geglaubt, so eine tolle Arbeitsstelle zu finden. Ich mag die Kollegen, ich mag auch, pathetisch, aber mein Chef Werner Schneider ist ein großes Vorbild, sein Optimismus.
Wichtig für die Leipziger Notenspur.
Genau, also für die Stadt Leipzig würde ich auch schon so sagen, ja.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich habe viele Freunde auf der Welt und ich besuche die gerne und reise auch gerne rum. Jetzt mit der Familie nicht so viel, aber bei den Freunden fühle ich mich wohl und dort, wo halt dieser Humor, den ich von zu Hause kenne, so ein bisschen was Flapsiges, auch was nicht immer alles so zu ernst nehmen, da wo ich das finde, da fühle ich mich zu Hause.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Also ich entdecke tatsächlich bei der Notenspur immer wieder neue Musik, klassische Musik auch, made in Leipzig, aber auch nicht nur klassische Musik, ich mag auch Folkmusik. Genau, und da Stuczewski, Joachim Stuczewski ist zum Beispiel ein Komponist, der auch in Leipzig gewirkt hat, aber dann später in Russland.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Mehrere Bücher jetzt. Unterdessen lese ich gerade den Pojatz. Da geht es um einen Städteljuden, der aus dem Städtel raus möchte auf die Bühne und ein jüdischer Mensch, der Komödiant werden möchte. Das lese ich gerade von Karl Emil Franzos. Super Literatur.
Wie beginnt der Tag?
Also meine große Tochter, die weckt mich.
Die ist
wie alt? Die ist jetzt 14. Sprung Pubertät gerade. Also in den letzten 4 Monaten passiert da sehr, sehr viel. Vorher habe ich immer auf sie gewartet, aber jetzt weckt sie mich. Und dann mache ich ihr einen Joghurt mit gefrorenen Himbeeren und Haferflocken. Und dann kann sie zur Schule gehen. Und dann wecke ich meine zweite Tochter. Die ist gerade vor 3 Tagen 6 geworden, Selma. Und dann ist es immer so ein bisschen eine Überraschung, wie der Tag so wird, weil die hat jeden Tag eine andere Laune und da muss man sich drauf einstellen. Und dann fragen die Frauen des Hauses nach dem Wetter, was wir anziehen können. Nicht, was sie anziehen dürfen, aber dann gucke ich auf die Wetter-App und mache den Wetterfrosch zu Hause und dann geht's in den Tag.
Gut, dann können Sie ja gelegentlich dann noch zum Radio wechseln und hier das Wetter vorlesen. Ist ja dann auch eine schöne Aufgabe. Via Regia, jüdisch unterwegs, im Themenjahr Tacheles, Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen. Erklären Sie mir mal, was da alles geplant ist und wann es losgeht. Es geht, glaube ich, los mit dem Schneeblumen-Gedenkweg, 13. Genau. April.
Ja, also dieses Tacheles-Themenjahr 2026 ist ja ein sächsisches Themenjahr und verschiedene Player sind angehalten oder motiviert, jüdisches Leben erfahrbar zu machen und Projekte zu planen. Und zwar auch außerhalb der drei großen sächsischen Städte, also auch da, wo nie jüdisches Leben vermeintlich stattgefunden hat. Und wir als Notenspur haben uns, wir haben ganz verschiedene Projekte auch in diesem Themenjahr jetzt anvisiert, aber wir haben uns mit einem anderen tollen Verein, nämlich dem Kommen und Gehen, dem Sechs-Städte-Bund-Festival, zusammengetan und einen Antrag formuliert, um eben die Via Regia zu bespielen zwischen Görlitz und Leipzig. Da waren ja nachgewiesenermaßen dreimal im Jahr mindestens jüdische Kaufleute unterwegs, und zwar immer zu den Messen, sonst durften sie sich ja gar nicht aufhalten in Sachsen. Und wir wollen, es ist ein Teilprojekt dieses Via Regia-Projektes, wir wollen zum Beispiel auch mal so eine Kutschentour machen, um zu sehen, wie waren die damals wirklich unterwegs zwischen Großenhain und Leipzig. Die haben wir Reiseberichte gefunden, die haben Schabbat gemeinsam gefeiert. An dem Tag wurde nicht gereist, da haben die Wagenburgen gebaut, ihre Waren abgelegt und haben das Gebot befolgt, eben den Schabbat einzuhalten. Mhm. Und das möchten wir zum Beispiel auch, so eine Nathan aus Brody auf der Reise nach Leipzig.
Das ist, glaube ich, Moment, vom 1. bis 9. April, ist das richtig?
Nee, das ist...
Auf zur Leipziger Messe?
Das ist noch nicht ganz fix im nächsten Jahr. In diesem Jahr machen wir es am 30.08. eine Eintagestour, um so einen Teaser zu erstellen und zu gucken, wie es funktioniert, von Taucher nach Leipzig.
Aber jetzt steht fest vom 13. bis 18. April der Schneeblumen-Gedenkweg zwischen Leipzig und Meißen. Das ist eine verrückte Geschichte. Ende 1945.
Ja, da.
Im Zusammenhang auch mit dem Holocaust.
Ganz genau. Das ist Erinnerungsarbeit, die wir hier leisten. Und zwar geht es dabei um 1300 jüdische Frauen und 200 Französinnen. Die waren im KZ Buchenwald Außenlager in Markleberg. Und am 13. April 1945 wurden sie auf den Appellplatz gerufen und es wurde ihnen gesagt, dass sie frei seien. Aber kurze Zeit später, wenige Minuten später, kam ein Telegramm an und wurde vermeldet, dass sie sich auf den Evakuierungsmarsch, Deportationsmarsch, häufig auch Todesmarsch genannt, begeben sollen nach Theresienstadt. Und da sind die in den Abendstunden losgetrieben worden in Fünferreihen bis nach Theresienstadt. Und wir gehen diesen Weg jedes Jahr, die ersten Kilometer. Und anlässlich des Themenjahres Tacheles gehen wir ihren Weg bis zur Elbe, bis nach Meißen. Und zwar immer an dem Tag, wo sie auch dort waren. Also am 14. in Borsdorf, am 15. zwischen Bennewitz und Wurzen, Oschatz und so weiter, bis nach Meißen. Und da gibt es ja ein Buch, das dieser Hava Stessel, die auch heute noch lebt, geschrieben hat, Schneeblumen.
In New York lebt die Dame.
Genau.
Wie alt ist sie mittlerweile?
Ach, ja.
Oder wann ist sie geboren, wissen Sie das?
Nein, die ist...
War die schon Kind oder war die junge Frau
bei dem Marsch? Also es war so, die Frauen, die dort waren, die Jüdinnen aus Ungarn, die waren alle vorher an der Rampe in Auschwitz gewesen. Und dort wurde ihnen zugeraunt, sie sollen sagen, sie sind 16, sonst wären sie sofort aussortiert worden. Sie hat gelogen. Sie haben dann gesagt, also sie und ihre Schwester Ergike, dass sie 16 seien und dadurch konnten sie überleben. Also die waren damals 14, 1944. Können die Hörer selbst rechnen.
Erzählen Sie mir was über diese Erinnerungsarbeit. Was geht da mit den Teilnehmenden vor?
Warum wir uns überhaupt als Notenspur damit auseinandersetzen, ist, dass in dem Buch Snowflowers, Schneeblumen, ganz klar wird, wie viel Musik den Frauen Kraft gegeben hat. Die haben im Geheimen gesungen, die haben aber auch nicht nur im Geheimen, und da sieht man wieder, dass nicht alles schwarz-weiß ist, die haben auch für den Lagerkommandanten Kittel zu seiner Silberhochzeit ein Kulturprogramm auf die Beine gestellt. Also kurzum, Musik hat denen ganz viel Kraft gegeben, waren religiöse Frauen. Und weil wir eben auch das Gesangbuch oder das Liederbuch der Frauen uns besorgt haben, spielen wir entlang dieses Weges, also am Anfang gibt es Lektüre aus dem Buch und dann gehen wir diesen Weg und entlang des Weges gibt es Stationen, an denen man aber nicht anhalten sollte, wo die Musik erklingt, die den Frauen Kraft und Halt gegeben hat. An den anderen abwechselnden Stationen werden die Namen der Frauen gelesen, weil die Frauen waren damals nur Nummern. Man kann am Anfang sich auch so eine Karte mitnehmen. Wir haben eine Karte für jede Frau und dann kann man diesen Weg für diese Frau gehen. Also das ist sehr anschaulich. Und es ist ein Format, was die Werkbühne mit Herrn Schneider zusammen sich ersonnen hat, auch in Absprache und mit der jüdischen Gemeinde. Das ist uns immer sehr wichtig. Und am Ende singt auch der Oberrabbiner Segnungen im Psalm.
Bevor ich das vergesse, das angesprochene Buch mit Erinnerungen der Überlebenden ist jetzt neu erschienen im Verlag Hendrich und Hendrich, der Verlag von Nora Pestler, die ja beim Tacheles ja auch eine große Rolle spielt. Genau. Wer hat sich bisher angemeldet?
Man muss sich als Teilnehmender nicht anmelden, aber wir sind, also der Weg ist ungefähr 6,5 Kilometer lang und es ist schon so, dass wir im Jahr pro Veranstaltung schon 65 Ehrenamtliche benötigen und die haben wir schon zusammen. Ich sitze ein bisschen auf glühenden Kohlen und habe gelegentlich Schweißausbrüche, weil die Jugendlichen, ich bin jetzt ganz viel rumgetingelt und in Berufsschulen, um das Projekt vorzustellen und Kontakte aufzuschreiben. Und ihr habt jetzt die Einteilung vorgenommen und die Rückmeldung, also die kommen alle an dem Tag, aber die Jugend bestätigt keine Mails. Oder also jetzt fängt es gerade an, jetzt haben die Ferien angefangen, jetzt habe ich ein paar mehr Rückmeldungen. Aber über 60, 70 Ehrenamtliche haben wir jedes Jahr dabei.
Bei diesen umfangreichen Vorhaben, Felix Papenmagen, gibt es eigentlich irgendwelche finanziellen Probleme oder sagen Sie, alles super? Wir schwimmen im Geld.
Ich würde es mal so sagen, vor 4 Monaten, da hat man den Spendenbutton auf unserer Website noch suchen müssen. Jetzt ist er sehr prominent zu sehen.
Das heißt, Sie sind angewiesen auf weitere.
Ja, ich habe jetzt gerade auf der Herfahrt nach Halle gedacht, ach, ich muss auch noch weiße Rosen, die verwenden wir dort immer. Ja, die kosten 100 Euro, wenn wir da schöne nehmen möchten. Also ja, das sind alles Gelder, die müssen beantragt werden und die... Wir haben viele Anträge, aber Sie wissen ja, das ist in diesem Projektgeschäft schon immer eine Achterbahnfahrt und ich weiß gerade noch nicht ganz genau, wo wir da momentan stehen.
Aber ich nehme an, da gibt es auch viele prominente Geldgeber. Also ich nehme an, die Stadt Leipzig ist dabei. Ich nehme an, der Freistaat Sachsen ist dabei bei Tacheles im Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen.
Ja, aber da gibt es viele, die auch andere, also auch viele andere, die schöne Projekte machen. Und da, ja, also muss man sich schon auch richtig gerade machen, um was zu bekommen. Also wir als Notenspur werden ja institutionell teilweise gefördert von der Stadt Leipzig und da sind wir auch sehr dankbar drüber. Aber wie gesagt, wir haben viele Projekte vor und manchmal reicht die Zeit nicht. Und wenn man jetzt auch eine Stelle ein bisschen vergrößern möchte, dann braucht man eben auch ein bisschen mehr Wumms.
MDR Kultur trifft Felix Papenmagen. Judaist, Verantwortlicher für die jüdische Projektfamilie beim Notenspur Leipzig e.V. Und einer der weltweit bekanntesten jüdischen Musiker kommt jetzt.
Shabtai Zizel Ben Avraham oder Bob Dylan.
Mit Bob Dylan's Blues.
Unlike most of the songs nowadays are being written uptown in Tin Pan Alley, as most of the folk songs come from nowadays, This is a song. This wasn't written up there. This was written somewhere down in the United States. Well, Lone Ranger and Tonto, they're riding down the line, fixing everybody's troubles, everybody except mine. Someone must have told them that I was doing fine. All you 5- and 10-cent women with nothing in your heads. I got a real gal I'm loving, Lord, I love her till I'm dead. Go away from my door and my window too, right now.
Bob Dylan gespielt bei MDR Kultur trifft für Felix Papenmagen. Juda ist Verantwortlicher für die jüdische Projektfamilie beim Notenspur Leipzig e.V. Felix Papenmagen, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Na, Lebensmaxime, ich sage erstmal immer ja, weil man irgendwie so immer schön offen bleibt, nicht sich so verschanzt. Und Vorbilder gibt es schon so einige. Zum Beispiel habe ich da Ze'ev Tenes, der einzige israelische Protestsänger. Der ist auch mit seiner Lebensfreude und das ist schon irgendwie auch ein Vorbild.
Wieso der einzige Protestsänger?
Weil der ist eigentlich Lebensmittelingenieur und der kann sich seinen Protest leisten. In dem Moment, wo man als Musiker in Israel Dinge sagt, die nicht so viele hören wollen oder kritisch sind, sind einem auch die Bühnen verstellt. Also das ist jetzt nicht, genau, man muss da schon auch ein bisschen aufpassen. Mhm. Um breitenwirksam zu sein, sagt man auch eher Dinge, die die Breite hören möchte.
Und deswegen, weitere Vorbilder?
Meine Professorin aus der Judaistik zum Beispiel war eine sehr prägende Person in meinem Leben. Frau Oberhensli Wittmer aus Freiburg oder beziehungsweise aus der Schweiz. Sie hat mich gelehrt, wie viel man aus Belletristik herausholen kann, also jüdischer Belletristik. Ja, wie vorhin schon angeklungen, der Leiter der Notenspur, Werner Schneider, ist schon auch jemand, der ganz tolle Inspirationen ermöglicht.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil Ihre Bildungslaufbahn ist wirklich, wir werden noch ausführlicher darauf zu sprechen kommen, es ist mannigfaltig interessant.
Genau wie wir jetzt bei dem Themenjahr uns in die Fläche Sachsens begeben haben. Ich habe mal einen israelischen Forscher, einen Musikethnologen, Professor Edwin Zerussi, getroffen in Bezug auf meine Magister- oder Doktorarbeit, weiß ich nicht mehr. Und der meinte so, ja, solange die Leute noch leben, gehen Sie doch hin und sprechen Sie mit denen. Brauchen Sie die nicht zitieren aus Texten. Und so bin ich in Israel auch vorgegangen. Also ich habe mich einfach mit den Musikern und anderen Menschen verabredet und habe sie kennengelernt. Also ich bin hingegangen und habe die Interviews geführt. Das war ein Draht von ihm.
Mhm. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Am lebendigsten fühle ich mich nach einem oder bei einem intensiven Karate-Wochenende. Es gibt ja immer Angebote in verschiedenen Städten, wo man so hinfahren kann und in irgendwelchen Turnhallen übernachtet und dann irgendwie 6-mal hintereinander intensiv Training hat. Und hier in der Nähe von Halle in Schraplau zum Beispiel findet das auch statt, immer am 1. Mai-Wochenende oder Pfingsten. Und das ist richtig toll. Also da kriegt man richtig den Kopf frei und ist unter Gleichgesinnten, obwohl die ganz verschiedene Hintergründe haben. Das ist toll.
Karate machen Sie, seit Sie 10 sind und mit großen Unterbrechungen. Und jetzt streben Sie den ersten schwarzen Gürtel an.
Genau, jetzt habe ich erstmal vor einem Monat die Prüfung gemacht zum letzten Braun. Noch strebe ich da nicht in Richtung Schwarz, aber irgendwann kommt die Zeit. Und also die Lust ist da auf jeden Fall.
Woran glauben Sie?
Ich glaube tatsächlich an die kraftgebende, also an die Routinen. Ja, ich funktioniere sehr nach Routinen und das gibt Kraft und Halt. Da muss man nicht an jeder Stelle so viel nachdenken und Entscheidungen treffen. Und an die Kraft der Familie, also und die Familie, also die gibt auch sehr viel Kraft und Halt.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Definitiv das Aufhören. Wenn man erst mal angefangen hat, dann
läuft's.
Fällt das Bremsen schwer.
Geboren 1980, an einem Freitag, den 13. Juni 1980. Was haben Ihre Eltern gemacht?
Meine Mutter, die war tatsächlich technische Zeichnerin zu DDR-Zeiten.
Bei was für einem Betrieb?
Beim Starkstromanlagenbau Rostock. Die haben zum Beispiel auch die Elektrozeichnungen für die Bagdadbahn gemacht. Und ich kann mich erinnern, als die dann im Krieg zerstört wurde, dass ihr das auch zugesetzt hat. Technische Zeichnerin und die war dann nach der Wende sehr häufig Arbeitswechseln ausgesetzt und diese Achterbahnfahrt war heftig, aber ein Stehaufmännchen und eine ganz taffe Frau hat sie dann ihre Arbeiten erledigt und mein Vater, ein sehr ungleiches Paar, wurde mir mal gespiegelt. Mein Vater ist Musiker, der ist bei den ersten Geigen in der Norddeutschen Philharmonie gewesen und seit 1-2-3 Jahren in Ruhestand. Ich bin sehr von meinem Vater geprägt, sehr positiv. Da habe ich viel Zeit in einem Volkstheater Rostock verbringen dürfen und die Kollegen alle gekannt und viele Stücke gesehen.
Und Sie mussten Geige lernen? Sie durften Geige lernen?
Ja, in dem Alter ist es ja so genau. Man will das lernen, was man kennt. Und ich habe ja mit 6 Jahren angefangen, Geige zu spielen und dann doch sehr, sehr regelmäßig, sehr, sehr lange bis ins Landesjugendorchester, also Geige gespielt und auch, wenn ich das jetzt schon sagen darf, und auch in Israel, als ich da Zivildienst gemacht habe, habe ich auch im Haifa-Jugendorchester gespielt. Also
ich finde einen Chor noch ganz interessant, in dem Sie auch gesungen haben, mit einem offenbar hinreißenden Chorleiter.
Ja, Hartwig Eschenburg.
Dem es gefallen hat in Rostock, ein Drittel protestantische, ein Drittel katholische und ein Drittel atheistische Jugendliche zusammenzukneten in einem Chor.
Ja, der hatte mehrere.
Klingt nach einem tollen Konzept.
Also das war nicht das Konzept, das war einfach so. Der war einfach so offen. Das war der Choralchor Rostock. Das war Hartwig Eschenburg schon so eine Lichtgestalt für uns Jugendliche auf jeden Fall, auch in dieser Nachwendezeit. Und auch vor der Wende hat er ja immer solche Chorwanderungen einmal im Jahr durch die Mecklenburger Lande organisiert, also wo man dann von Kirche zu Kirche gewandert ist und abends Konzerte gegeben hat. Und da wollte ich unbedingt dabei sein, als ich da mal vorgesungen habe mit 12 und dann noch der Stimmwechsel nicht vollzogen war. Hat er mich erstmal aussortiert und dann bin ich ja auch weinend nach Hause gekommen. Aber ein halbes Jahr später habe ich wieder vorgesungen und dann war ich Teil der Gemeinschaft auch. Ja.
Sie waren 9 Jahre alt bei der Friedlichen Revolution und Sie waren 12 Jahre alt bei dem Anschlag, bei den Anschlägen, bei den Tagen der Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992. Was hat die Friedliche Revolution, wie haben Sie die in Erinnerung? Was hat das in der Familie für Gespräche gegeben?
Also ja, als ich später dann im Westen studiert habe, da wurde mir immer gespiegelt, dass ich da ja so viel drüber wüsste, obwohl ich ja so jung war. Ich glaube, meine Eltern haben mich da ganz gut informiert und abgeholt über die Dinge, die gerade passieren. Und ich kann mich erinnern, dass Angst in der Luft lag. Dass man gehadert hat, geht man jetzt zu den Demos, was passiert, kommen alle wieder. Aber meine Eltern waren ab und zu, also jetzt nicht, das weiß ich nicht mehr genau, aber es waren unruhige Zeiten und es lag was in der Luft und das habe ich auch als Kind mitbekommen.
Und Lichtenhagen?
Lichtenhagen, da war es so, dass, genau, da hat sich ja dann, das war glaube ich erst später, aber schon auch bunt statt braun, also gab es dann schon auch Entwicklungen dagegen und auch Konzerte vor Ort und tatsächlich die Tage selbst, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Man ist ja nicht vor Ort. Ich kenne auch nur die Bilder, die alle Menschen kennen. Aber ich kann mich erinnern, mein Vater aus dem Orchester, waren auch Kinder von Kollegen, wollten nach Amerika ein Austauschjahr machen und die wurden dann nicht genommen wegen Lichtenhagen. Also das war schon ein Stigma für Rostock auch bis heute.
Ja, und wahrscheinlich nicht wenigen Rostockerinnen und Rostockern auch unheimlich peinlich in dem Moment und leider danach vielleicht auch. Ja. Sie haben Abitur gemacht. Und dann Zivildienst gemacht in Israel, weil es ja auf der Hand liegt.
Ganz klar.
Klar, natürlich. Das Nächstliegende wird gemacht. Wie sind Sie drangekommen?
Nee, ich wollte eigentlich tatsächlich erst nach Russland. Das hat nicht geklappt.
Und warum nach Russland?
Ich wollte eigentlich nur weg. Ich wollte die Welt sehen und das habe ich auch so ein bisschen mitbekommen von zu Hause und Familie. Also weil ja vorher das alles nicht so möglich war, habe ich schon so diesen Auftrag empfunden, sich die Welt auch anzuschauen. Ja. Und dann hatte ich irgendwo davon gehört, gelesen, gab es einen Vertrag zwischen dem Wohlfahrtsministerium Israel und Deutschland. Und dann haben die dort auf einen Schlag irgendwie 500 Jugendliche nach Israel vermittelt. Und da bin ich an einen Verein in Gießen gestoßen, also getroffen und ich wusste nichts davon und das halte ich auch für bis heute für einen ganz, ganz großen Vorteil. Ich bin einfach nach Israel gegangen und war schon noch ein weißes Blatt. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, die haben vorher schon eine Meinung über das, was vor Ort passiert oder wie man das zu bewerten hat und das verfestigt sich dann, wenn man hinfliegt oder hinfährt. Ich bin da so offen allen begegnet. Also ich war ja auch im Gazastreifen und in Jordanien und in Ägypten. Und also ich habe mir das jetzt ja schon aus verschiedenen Richtungen angeschaut.
Da war auch noch vieles möglich.
Das war, ja, das ja, ist
muss man definitiv sagen. Eine andere Zeit, ganz 1999, genau. 2000. Ja. Und Sie haben vorausschauend oder in einem Anflug von Wahnsinn Ihr Fahrrad mitgenommen im Flugzeug. Das war die Hälfte des zulässigen Gewichts des Gepäcks. Entschuldigung, warum?
Ich bin auch vorher schon viel Fahrrad gefahren in Mecklenburg und einmal auch Richtung Tessé nach Frankreich. Da bin ich aber nie angekommen. Ja, ich wusste, dass ich irgendwie mit dem Fahrrad zurückkommen möchte. Da hatte ich allerdings noch eine ganz andere Route im Kopf. Also ja, ich wusste, dass ich mir hinterher auch ein bisschen Zeit lasse mit der Rückkehr. Bin dann aber auch in Jordanien mit dem Fahrrad gefahren mit meinem guten, sehr guten, wichtigen Menschen Ludger Storks. Haben wir so eine Fahrradtour durch Jordanien gemacht. Das war schon auch ein toller Abenteuer.
Und Sie haben im Haifa-Jugendorchester mitgespielt als guter Geiger. Stelle ich mir vor, ist jetzt auch eine gute Verbindung, da so unterzukommen und Kontakte zu knüpfen.
Genau, mir ist das dann erst dort eingefallen, dass habe vorher mal in Wien bei einem Orchesterwettbewerb mitgemacht mit dem Landesjugendorchester Mecklenburg-Vorpommern. Und ich glaube, damals hatte den ersten Preis das Haifa-Jugendorchester gemacht. Und erst in Haifa selbst habe ich mich dessen erinnert. Und dann habe ich da irgendwie den Kontakt gesucht und gefunden. Und dann habe ich da mit im Orchester gespielt. Da waren ja viele auch schon.
Weil Sie Ihre Geige auch mit hatten, nicht nur das Fahrrad.
Genau, die Geige, die hatte ich natürlich dabei.
Ja. Toll. Ja. Ein paar Textilien waren schon noch auch dabei, ne?
Ja, aber da braucht man ja nicht so viel. In Israel ist es ja schön warm.
Und den Zivildienst bei psychisch Kranken aus verschiedenen Staaten.
Ja.
Das muss eine bunte Truppe gewesen sein.
Das war eine bunte Truppe und tatsächlich auch, also mindestens so erfüllend wie die Arbeit bei der Notenspur. Also wirklich, das war so ein betreutes Wohnen. Also da gab es Yehudit aus Marokko, Sarah aus Algerien und Yehuda aus Deutschland und Andor aus Ungarn. Also genau, die kamen von überall her und hatten alle kleinen Kuckuck-Barosch, also ein kleines Vögelchen im Köpfchen. Also die ganzen Krankengeschichten kenne ich nicht. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Und das war eine ganz, ganz erfüllende Arbeit. Also die habe ich betreut quasi. Also ich habe mit
denen gespielt. Sie schon Hebräisch gelernt ein bisschen?
Genau, die Arbeit war am Nachmittag. Und vormittags hatte ich Zeit und in Israel gibt es diese Schulen, Ulpanim, Ulpan, wo man Sprache lernt. Also jeder ist ja ein Einwanderungsland per se und jeder Einwanderer kriegt eine Sprachschule bezahlt. Und dann ist das ein Intensivunterricht, 4x die Woche oder 5x die Woche, 4,5 Stunden am Vormittag. Meine Großeltern haben mir das bezahlt, war nicht sehr teuer. Und da habe ich Hebräisch gelernt und ich glaube auch, also eine Dalia war das, eine psychisch Kranke, die hat alle Menschen immer korrigiert. Die war früher mal Lehrerin gewesen und das war, glaube ich, mein großes Glück. Also die hat immer, also regelmäßig alle 10 Minuten die Zeit auch für alle hörbar, laut angesagt, aber eben auch alle Grammatikfehler korrigiert. Und ich glaube, das war sehr, sehr gut. Nicht verschweigen möchte ich auch, dass ich eine ganz, ganz tolle Lehrerin hatte, mit der ich auch immer noch im Kontakt stehe, Ruti Elkabetz aus Haifa. Und die mir dann nach 3 Monaten auch auf perfektem Deutsch mit starkem Wiener Akzent gesagt hat, dass sie eben auch Deutsch kann und dass ihre Mutter, die ich auch noch kennenlernen durfte, noch lebt. Die haben, also wir, und das war wie eine zweite Familie da in Haifa. Und mit der konnte ich dann auch mal Deutsch reden.
So, und jetzt sehe ich den Hut, Felix Papenmagen, nach diesem Jahr Zivildienst sind Sie dann tatsächlich mit dem Fahrrad, mit dem mitgebrachten Fahrrad zurückgeradelt. Nach Deutschland mit erheblichen Stationen in Italien, Mitarbeit auf einem Bauernhof in Estland.
Das war dann danach, genau, da habe ich auch noch mal ein bisschen
rum. Ja, ist klar, macht man ja so, ne? Und dann haben Sie einen Kompagnon getroffen, einen Zimmermann aus Frankreich. Eine besondere Art der Ausbildung, können wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und dann haben Sie gesagt, ja gut, dann werde ich Zimmermann. Das lag jetzt nicht unbedingt auf der Hand, oder?
Nee, das lag nicht auf der Hand, aber auch jetzt sehe ich das so. Also Handwerk lag schon auch auf der Hand, weil meine beiden Großväter waren schon auch Handwerker. Der eine Stellmacher, der andere Zimmermann tatsächlich. Okay. Es war auch einfach so ein, ich möchte gerne noch eine Sprache lernen, noch die Welt sehen und ein Handwerk lernen. Und das war eine ganz intensive, tolle Erfahrung. In den Hohen Alpen war das, also der Schnee lag auch im Sommer hinterm Haus. Das war eine tolle Zeit und auch eine tolle Gemeinschaft bei den Compagnons du Devoir.
Im Süden haben Sie gearbeitet.
Ja.
Das muss eine tolle Zeit gewesen sein. Wo waren Sie da genau im Süden Frankreichs?
In der Nähe von Gap in L'Argentière-la-Bessée. Wir haben auch, also da, das ist so eine Gegend, wo gegenüber immer die Skipiste ist. Und auf der anderen Seite des Berges sind die vielen Chalets oder also die tollen Hütten auch von, also zum Beispiel auch von einem Musiker, Alain Souchon, haben wir eine Hütte gebaut, also von den großen bekannten Leuten aus Paris, die dann so eine Hütte eben noch in den Alpen haben. Ja, da habe ich gearbeitet und gelebt.
Und einen fantastischen Chef gehabt.
Ja, das war, das weiß ich ja gar nicht, ob das überall so war. Ja, der hat uns das Essen im Restaurant bezahlt. Also wenn wir sur chantier auf der Baustelle waren, ja, hat er uns Restaurant bezahlt. Und dann, ich habe das erst gemerkt, als meine Eltern mich mal besucht haben und wir abends in demselben Restaurant essen waren, dass das Essen dort dann 45 Euro gekostet hat. Also das hört sich jetzt so unglaublich an, aber der Koch hat tatsächlich Forellen selbst geangelt. Also das, da ist die Welt noch in Ordnung.
So, die nächste Station Lothringen war nicht ganz so toll, weshalb Sie dann noch nicht Kompagnon letztendlich geworden sind, sondern nach knapp 3 Jahren die ganze Geschichte abgebrochen haben, um Judaistik in Freiburg zu studieren. Wie sind Sie auf Judaistik gekommen?
Ich habe tatsächlich erst 3 Fächer studiert, aber ich habe dann das Nebenfach Judaistik dann ganz schnell zum Hauptfach gemacht, weil ich hatte erst allgemeine Sprachwissenschaft studiert, aber das ist richtig verrücktes Zeug. Dann hatte ich ja auch angedeutet, Frau Oberhensli, die Professorin, die war so einnehmend und überzeugend. Also da habe ich, genau, Judaistik, na, weil ich Hebräisch konnte und weil mich die Kultur nicht losgelassen hat, lag das für mich nahe dann. Aber eben auch, also Judaistik und europäische Ethnologie, was damals noch Volkskunde hieß, zu studieren. Und dahinter steht schon auch diese, was jetzt schon mehrmals angeklungen ist, diese Ost-West-Geschichte, ne? Also als Ossi und also was man so von dem anderen weiß und nicht. Also diese Volkskunde, sich damit auseinanderzusetzen, hat mich auch sehr motiviert. Deswegen habe ich diese beiden Studiengänge gewählt.
Ja. Was haben Sie denn für einen Eindruck eigentlich von 35 Jahren innerdeutsche Einheit?
Ja,
da wenn Sie ist, das gerade thematisieren?
Ja, na, ich sag mal, ich bin ja auch in einer Mischehe, also meine Freundin, wo wir heute auch noch hinfahren, nach in den Spessart. Also wir haben so eine Ost-West-Ehe und das ist starkes Thema. Also ich habe das jetzt unabhängig von ihr in Freiburg ja auch gemerkt. Wir hatten auch Exkursionen nach Mecklenburg. Also wie viel Unwissenheit, wie viel Unkenntnis ich dort vorgefunden habe über den Osten, den es natürlich so nicht gibt. Das war schon auch schockierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher habe ich das auch immer thematisiert, wo ich hingekommen bin, wo ich herkomme und was das für mich bedeutet. Und das ist auch in der Familie, also auch mit den Schwiegereltern, immer wieder ein Thema, auf jeden Fall.
Sie haben eine Magisterarbeit geschrieben und haben promoviert in Halle an der Saale im Übrigen. Mhm. Das Graduiertenkolleg in Leipzig, muss man jetzt nicht verstehen, dass das eine hier ist und das andere dort. Halle Leipzig, den Großraum, lassen wir mal stehen, da sind Sie ja auch immer noch zugange. Was waren da Ihre Themen?
Mein Thema war israelische Popmusik und die Religion, die auf einmal seit den 2000er Jahren eine Rolle darin gespielt hat. Ich mag es gerne, über Musik mich anderen Ländern auch zu nähern. Also auch in Frankreich hat Musik für mich eine Rolle gespielt. Und in Israel spielt Musik natürlich eine große Rolle und vor allem Texte. Also die sind immer hörbar in der israelischen Musik und sind auch immer abgedruckt. Das sind so ein paar Kleinsterkenntnisse. Und ich habe mich gefragt, was ist denn hier los? Also früher war säkulare Rockmusik das Vorherrschende, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt fingen auf einmal alle an, religiöse Lieder zu machen und also sowohl Melodien als auch Texte. Und das habe ich mir angeguckt und da bin ich dann vor Ort gewesen und habe die Menschen interviewt und befragt und habe Konzerte besucht, habe mir angeguckt, was ist das für ein Publikum? Zum Beispiel Konzerte, wo auf einmal dann, das war in den vielen Jahren davor nie Thema. Auf einmal gab es Konzerte, wo Männlein und Weiblein getrennt sitzen sollen. Und also eine große Bandbreite an Dingen, die ich da beobachten konnte. Und das habe ich in meiner Arbeit über israelische Popmusik und Religion zusammengefasst.
Und was lässt sich daraus ableiten, dass die israelische Gesellschaft insgesamt konservativer wird oder mehr in Richtung Religion orientiert auf jeden Fall?
Das ist das, was man als erstes da mit assoziiert und das auch ein Stück weit stimmt. Aber es ist ja so in der Wissenschaft nicht immer so ganz so einfach, aber es hat viele Aspekte. Aber eben auch der, dass zum Beispiel viele Säkulare sich tatsächlich mit der Tradition, mit den Texten jetzt beschäftigen und nicht unbedingt, um religiös zu werden, sondern um auch sich diesen reichen Fundus auch anzueignen und das nicht nur dem religiösen Establishment zu überlassen. Mhm. Also ich habe da auch mit einigen Leuten täglich Talmud gelernt sozusagen und das waren säkulare Leute und das sind eigentlich Praktiken, die sonst in Yeshivot, in Talmud-Schulen gemacht werden. Also das ist nicht nur so eindimensional, aber hat wie gesagt mehrere Gründe. Aber einer ist auch der, dass diese, also das ist ja, muss man sich mal vergegenwärtigen, das ist ja ein Einwanderungsland, die kommen von überall her. Ja? Mhm. Früher durch die Armee, also wurden die alle so eingenordet und wurde so ein, ja, der neue Israeli, der neue Hebräer erschaffen. Also so war das Konzept. Und auf einmal in den 90er Jahren fingen an die Leute, ach so, nee, aber meine Großeltern, die kommen auch aus Ungarn und die kommen ja aus Belarus und die kommen aber auch von dort. Und dann hat man eben gesehen, aha, was eint uns denn alle hier? Und das ist eben dann doch die Religion. Und da hat das angefangen, dass die CDs, also Alben rausgebracht haben mit ganz starker Hinwendung zur Religion. Und da gibt es natürlich auch noch viele Unterschiede.
In der Kultur trifft Felix Pappenhagen, Judaist, Verantwortlicher für die jüdische Projektfamilie beim Notenspur Leipzig e.V. Und das alles, diese Angebote, Felix Pappenhagen im Jahr Tacheles, Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen. Jüdische Kultur im weitesten Sinne, nicht nur mit Blick auf den Holocaust, sondern auch auf die Gegenwart zu vermitteln. Ich stelle mir das im Moment ein kleines bisschen erschwert vor, angesichts der von der israelischen Regierung, besonders von Ministerpräsident Netanyahu, betriebenen Politik inklusive Kriege. Ist das spürbar?
Das ist insofern spürbar, als dass ich jetzt eben viel in Berufsschulen das Erinnerungsprojekt vorgestellt habe und aber ganz schnell auch dazu übergegangen bin, einfach ganz offen über Israel zu sprechen. Und da ist es auf jeden Fall ein großes Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler, darüber zu sprechen. Und ja, ich habe auch schon ein bisschen Gegenwind mal verspürt, aber es ist ja erstmal darüber überhaupt zu reden, weil das Interesse ist auf jeden Fall da. Und in den Gesprächen bisher an diesen Stellen habe ich jetzt nicht so viel Vormeinungen oder Vorurteile irgendwie mitbekommen. Aber natürlich ist es schwierig. Ich finde, das kann man auch mal sagen. Das passiert ja irgendwie zu selten, dass man natürlich für diesen Staat sein kann und für die Menschen, die da leben, und trotzdem die Regierung absolut ablehnt. Ja? Das passiert, finde ich.
Wenn ein Ministerpräsident Politik macht, damit er seine Immunität behält, damit er um Gottes Willen nicht vor Gericht gestellt
genau,
werden kann.
Genau, das ist auch meine Deutung. Und Moshe Zimmermann hat das jetzt auch gerade nochmal. Ja, also ich sehe das tatsächlich so.
Na gut, ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ich bin sehr neugierig geworden bei Ihrer Schilderung zum Schneeblumen-Gedenkweg, der seit Jahren schon in Leipzig veranstaltet wird, in diesem Jahr in der Zeit zwischen dem 13. und 28.
18.
April. Von Leipzig bis Meißen, verschiedene Stationen. Wenn ich da an einer Station teilnehmen will, mitlaufen will, wie erfahre ich die Treffpunkte etc. pp.?
Also auf unserer Website stehen die, aber wir haben auch tolle Arbeit gemacht, um das zu anzukündigen vor Ort. Wir haben uns ja immer Partner vor Ort gesucht. Das ist ja nicht, wir kommen irgendwo hin und machen das dort, sondern wir haben das Projekt vorgestellt und die Leute machen das vor Ort. Und das ist ja das Tolle, das Partizipative, dass man mitmachen kann und dass wir überall eben auch ganz willige, Interessierte und nicht nur das, sondern wir haben mal Geschichten vor Ort gefunden. In Oschatz zum Beispiel gibt es genau in diesem Zusammenhang mit diesen Deportationsmärschen eine Geschichte, wo ein Gutsverwalter, Herr Holschke, 6 Jüdinnen untergebracht hat und die aufgepäppelt hat und gegen Anfeindungen aus der Nachbarschaft verteidigt hat und auch dafür als Gerechter unter den Völkern geehrt wurde von Yad Vashem. Aber ganz einfach, man geht auf die Website oder
Notenspur Leipzig.
Notenspur Leipzig e.V. oder eben Schneeblumengedenkweg. Wir haben Flyer verteilt zu vielen Hunderten an den verschiedenen Orten. Also und Plakate aufgehängt.
Ich wünsche viel Erfolg
ganz
für diese und für zahlreiche andere Projekte, inklusive Kutschfahrten der Kaufleute im kommenden Jahr in gehöriger Aufmachung. MDR Kultur trifft war das mit Felix Papenmagen, Judaist, Verantwortlicher für die jüdische Projektfamilie beim Notenspur Leipzig e.V. Danke für den Besuch.
Danke auch, ganz herzlich.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille und in der kommenden Woche ist Bernd Mottl zu Gast, Theater- und Opernregisseur aus Berlin, zum 225. Geburts- bzw. 175. Todestag. Sie dürfen es sich aussuchen. Findet an der Oper Leipzig vom 30. April bis zum 3. Mai das Lortzing-Festival statt. Am 25. April feiert die Oper Regina von Albert Lortzing Premiere, inszeniert eben von Bernd Mottl. Alle Sendungen von MDR Kultur trifft nachzuhören unter mdrkultur.de und natürlich auch in der neuen App ARD Sounds gewesene Audiothek.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.